Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Interception.
Touchdown!
Der Football Talk.
Die wöchentlichen News aus den NFL Divisions auf meinsportradio.de.
Hallo und herzlich willkommen. Lange war es ruhig um uns, doch jetzt pünktlich zum Draft sind wir natürlich wieder für euch da. Eine neue Folge von Interception, der Football Talk, nur auf meinsportradio.de. Wir, das sind heute mein wackerer Mitstreiter Sebastian Mühlenhof und Christian Schimmel von derdraft.de. Durch den Podcast führe ich Patrick Rebin und ich würde mal sagen, wir starten gleich mal voll rein. Und zwar würde ich damit anfangen und den Rookies unter unseren Zuhörern nochmal ganz kurz das Draft-System der National Football League erklären. Das ist nämlich tatsächlich ein bisschen anders als das der NBA, da das Draft-System an die Platzierung der Teams nach der Saison geknüpft ist. In der NBA gibt es ja die Draft Lottery, wo dann das schlechteste Team halt die besten Chancen auf dem guten Platz in dieser Auslosung hat. In der NFL ist es wiederum so, dass das schlechteste Team automatisch den ersten Pick im Draft hat. Das sind dieses Jahr in diesem Fall die Cleveland Browns. Das bedeutet, dass sich die Cleveland Browns dieses Jahr das erste College-Talent aussuchen dürfen. Ebenfalls ein bisschen anders als in der NBA geht der Draft über 7 Runden und mehrere Tage. Also ihr merkt schon, dadurch, dass die Teams um einiges größer sind als im Basketball, sind natürlich auch viel, viel mehr Spieler, die sich zum Draft anmelden und die gedraftet werden können. Letztes Jahr haben übrigens die Los Angeles Rams Quarterback Jared Goff an der 1 gepickt. Aber wollen wir doch mal direkt reinstarten. Und zwar hätte ich mal ganz gerne eure Tipps für die ersten 3 Picks. Sebastian, Christian, Cleveland Browns an 1. San Francisco 49ers an 2 und Chicago Bears an 3.
Möchtest du? Dann bitte.
Ja, dann fange ich mal an. Also ich denke, fangen wir mit dem Nummer 1 Pick an. Das ist ja auch mit der spannendste Pick. Da wird ja viel darüber diskutiert, wer wird die Nummer 1 in diesem Jahr. Und ich denke, es läuft ganz viel darauf, dass die Cleveland Browns mit der 1 Miles Garrett ziehen, den Edge-Rusher von der Texas University. Der ist wirklich ein das Top-Talent eigentlich wird von vielen ganz klar Nummer 1-Pick gehandelt. Es gibt sogar einige Scouts, die meinen, dass er sogar weiter ist als J.J. Watt, als er damals in die Liga gekommen ist. Und er aufgrund seiner physischen Aktivität, seiner Schnelligkeit, auch seiner Möglichkeit, um die Offensive Line rumzukommen, ist er für mich klarer Favorit, die Nummer 1 zu sehen. Zumal die Browns wahrscheinlich darauf gehen werden, viel Talent reinzuholen, egal welche Position sie erstmal spielen, weil die Browns jetzt nicht so viel Talent haben auf den verschiedenen Positionen.
Garrett ist halt der No-Brainer, ne? Also ich meine, der Vergleich mit Watt ist insofern ein bisschen schwierig, weil das halt unterschiedliche Body-Types sind, was so Größe und Gewicht betrifft. Und Watt auch ehrlicherweise im College nicht so dominant war, wie das jetzt als Garrett war. Es gab jetzt in den letzten Tagen Spekulationen um Quarterback an 1, sehe ich persönlich nicht. Glaube auch, dass das ein sehr, sehr großes Risiko wäre, was die Browns da angehen würden. Miles Garrett ist, ja, wie die Amerikaner sagen, Heads and Shoulders über den anderen Draft Prospects. Deswegen wäre alles andere, also wenn jemand anderes an 1 geht, dann wird es auf jeden Fall einen Aufschrei in den Medien geben, am frühen Freitagmorgen deutscher Zeit. Alles andere wäre dann schon eine große Überraschung.
Christian, San Francisco 49ers sind ja auch ein Team, die auch Talent suchen. Ich denke, dass sie auch sich auf der defensiven Seite des Balles verstärken müssen. Da hat es auch letzte Saison nicht gut gefasst und dann will ich so den zweiten starken Edge-Rusher, den es dann in dem Draft gibt, nehmen mit Solomon Thompson. Auch er ist jemand, der wirklich sehr, 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 sehr stark ist. Er ist wirklich jemand, der die gegnerischen Plays sehr, sehr gut lesen kann, sie sofort auch unterbinden kann, ist sehr, sehr stark im Blitz auch. Deswegen denke ich, dass er wahrscheinlich gepickt wird, wenn sich die 49ers auf die Defense konzentrieren sollten. Das sollten sie meiner Meinung nach tun, weil wirklich, das ist ein qualitativ hochwertiger Spieler, der wahrscheinlich sofort einschlägt.
Ja, ist ganz, ganz, ganz schwierig, eben weil du es angesprochen hast. Die 49ers haben eben extrem viele Needs, können in ganz viele Richtungen gehen, haben sich jetzt mit Brian Hoyer so eine Quarterback-Brücke geholt, der vielleicht ein Jahr oder zwei spielen kann. Das heißt, du bist jetzt nicht zwingend in der Need-Situation. da einen Spielmacher zu ziehen. Ich habe da jetzt in meinem letzten Mockdraft Jamal Adams hingepackt. Es hat zum einen damit zu tun, dass der für mich eine wirkliche Man-Crush ist. Das Tape von dem ist mit das Beste, was die Klasse zu bieten hat. Er ist auch für mich kein reiner Box-Safety, sondern auch jemand, der relativ viel Raum covern kann, auch wenn ihm das der ein oder andere Analyst in den USA dann doch abspricht. Eric Reed könnte dann den Strong Safety geben und man hätte sich zumindest im Backfield verstärkt, aber die 49ers können, das hast du schon richtig angesprochen, in ganz, ganz viele Richtungen mit dem Pick dann auch gehen.
Ja, dann kommen wir dann zu Pick Nummer 3, den Chicago Bears. Chicago Bears haben ja auch ein bisschen jetzt in der Offseason was geändert, haben neuen Quarterback, auch in der Offensive einiges neu, haben auch einige wichtige Spieler dort verloren. Und ich denke, also ich kann es mir gut vorstellen, dass sie Richtung Safety gucken, weil ihre Passverteidigung war wirklich nicht gut. Und da würde ich den von dir angesprochenen Jamal Adams sehen, falls Pick 3, also nicht an zweiter, sondern an dritter Stelle. Du hast angesprochen, seine Qualitäten sind unbeschrieben, er ist wirklich ein guter Spieler und kann auf jeden Fall der Secondary der Chicago Bears auf jeden Fall helfen, die da wirklich auch Unterstützung braucht, wobei es da auch einige andere Positionen gibt, wo der Hilfe unterstützt werden kann, aber wenn man sich die Qualität anguckt, dann sollte man sich auf jeden Fall überlegen, schon früh was zu ziehen, und wobei natürlich auch die Cornerback-Class dieses Jahr sehr, sehr tief ist, aber in Safety mit den Qualitäten sollte man auf jeden Fall drüber nachdenken, wenn er noch zu haben ist.
Ja, also das Problem, also ja, die Cornerback-Klasse ist sehr tief. Das Problem ist, dass du halt im Moment eigentlich gar keinen Spieler mehr hast, der wirklich clean ist. Also Marshon Lattimore hat Verletzungsprobleme gehabt in den letzten zwei Jahren. Bei Garyon Conley gibt es jetzt polizeiliche Ermittlungen. Das ist tatsächlich erst am Dienstagabend deutscher Zeit rausgekommen. Die anderen Cornerbacks haben jetzt nicht den Value, deswegen geht jetzt hier ein weiterer Safety bei mir. Und das ist Malik Hooker. Es gibt Vergleiche mit Ed Reed. Natürlich sollte man jungen Spielern nicht derartige Vergleiche aufhalsen, aber er ist der Centerfielder schlechthin, auch vermutlich der beste Free Safety Prospect, den ich in den letzten Jahren gesehen habe. Zwei Safeties in den Top 3 wären mit Sicherheit überraschend, weil normalerweise vom Positional Value andere Spieler da gefragt sind. Aber die beiden sind meiner Meinung nach ein Stück weit auch vor vielen anderen Prospects, haben verhältnismäßig wenige Concerns bei Hooker. Auch der hatte leicht mit Verletzungen zu tun, aber das scheint in einem Rahmen zu sein, der jetzt Teams weniger Sorgen macht. Und daher geht jetzt mit Malik Hooker der nächste Safety zu den Bears. Auch die könnten gut und gerne an der Stelle einen Quarterback picken, aber auch die haben jetzt erstmal Mike Glenn 15 Millionen bezahlt. Von daher vermute ich jetzt erstmal, dass sie dann zumindest in Runde 1, wenn sie an 3 bleiben, in eine andere Richtung gehen.
Ja, das waren erstmal die ersten 3 Picks. Danke an euch beiden. Ganz kurze Zwischenfrage von mir für unsere Zuschauer. Ihr redet jetzt hier zum Beispiel von der Quarterback-Class oder vom Positional Value oder so. Wie seht ihr denn generell die Verteilung der einzelnen Positionen gerade so in den ersten 3 Picks? Also ich meine, ich habe das nachgeschlagen. In den letzten 20 Jahren, seit 1997, sind tatsächlich 14 Quarterbacks als First Pick rausgegangen. Übrigens angefangen mit einem gewissen Herrn Manning, den wir wahrscheinlich alle kennen. Aber wie würdet ihr das einschätzen? Wie wichtig ist es, einen Quarterback an der 1 zu picken? Oder geht das dann vielleicht auch nochmal in der zweiten Runde? Oder wie würdet ihr das einschätzen?
Bill Walsh hat mal gesagt, der legendäre 49ers-Coach, es gibt nur sehr wenige Coaches oder auch Scouts in der Liga, die einen Quarterback trainieren können, und noch viel weniger, die einen Quarterback evaluieren können. Prinzipiell ist es egal, ob du deinen Quarterback an 1 ziehst oder als Undrafted Free Agent holst. Wenn man allerdings sich die reinen Zahlen anguckt, dann haben wir, glaube ich, ich habe es nicht genau im Kopf, aber ungefähr 50-55% der Spielmacher, die jetzt im Moment starten, sind First-Round-Picks. Dann kommt ein weiterer relativ großer Bereich, wie zum Beispiel ein Andy Dalton, die dann in der zweiten oder dritten Runde gepickt werden. Es ist letztlich die Normalverteilung wie bei dem Großteil der anderen Positionen auch, dass du Starter halt vor allen Dingen in den hohen Runden findest, aber du musst halt komfortabel sein und du musst ja einen Quarterback möglichst gut evaluieren können. Da geht es dann vor allen Dingen nicht nur um das Tape, sondern da geht es auch um Sachen, die ich mir zumindest nicht anmaße zu beurteilen, wie eben, wie lernfähig ist jemand, wie schnell kann jemand eine Offense lernen. Letztlich gilt der alte Spruch, nimm möglichst viel Value mit, das heißt, nimm möglichst den Spieler mit, der am wertvollsten ist und nicht den, für den du jetzt, den du am dringendsten positionsmäßig brauchst. Von daher ist es ganz, ganz schwer einzuschätzen. Aber natürlich ist es so, dass Quarterbacks, die früh gepickt werden, in der NFL in aller Regel die Majorität der Starter darstellen.
Da bin ich komplett bei dir, Christian. Man muss halt dieses Jahr sehen, wir haben zwar in den ersten drei Picks auch wirklich Teams, die wirklich einen Quarterback brauchen. Die haben alle da ein bisschen das Problem, sie haben alle so, ja, so Zwischenlösungen, wovon man nicht zu 100% überzeugt sein kann. Jetzt auch gerade ja, Brock Osweiler in Cleveland, wo man nicht genau weiß, was mit ihm passiert. Und wenn man sich aber die Draft Class anguckt, da sind bei den großen drei, also Mitchell Trubisky, Deshaun Watson, aber auch Patrick Mahomes, immer so das ein oder andere Fragezeichen, wo man sich nicht ganz genau sicher ist. Mitchell Trubisky hat nur ein Jahr komplett als Starter durchgespielt. Dann gibt es da Verletzungsproblematiken, der eine liest die Spielzüge nicht zu 100% genau, die Blitzproblematik, dass er sich nicht sehen kann. Also da gibt es so immer so ein paar Fragezeichen. Und ich denke, man wird mit Sicherheit den einen oder anderen Quarterback in den ersten ein, zwei Runden sehen. Aber es ist jetzt nicht die große Quarterback-Klasse, die dieses Jahr halt dabei ist. Also es sind jetzt nicht die großen Talente dabei. Es gibt mit Sicherheit die Möglichkeit, die gut auszubauen, wenn man das in Ruhe machen kann. Man kann jetzt natürlich gerade als Chicago oder auch San Francisco drüber nachdenken, okay, wir haben jetzt vielleicht einen Starter für ein, zwei Jahre, vielleicht nehmen wir jetzt einen Quarterback in der ersten oder zweiten Runde, den wir dann in der Zeit aufbauen können, gucken können, was wir aus ihm rausbekommen und dass er dann in zwei Jahren dann wirklich ein Starter ist, auf den wir drauf bauen können, wofür wir überzeugen, dass er die Franchise nach vorne führen kann. Das muss halt jede Franchise für sich entscheiden, natürlich gerade für sie auch ganz wichtig, weil die Gespräche, die sie mit den Spielern geführt haben, wovon wir natürlich jetzt nichts wissen, was haben die mit denen genau gesprochen, da gibt es ja jedes Team geht da anders ran. Und das wird wahrscheinlich im Endeffekt Ausschlag geben. Nehme ich jetzt den Quarterback schon relativ früh, verschwende ich dafür einen Erstrunden-Pick und gehe das Risiko ein, dass es vielleicht kein Starter wird, sondern vielleicht ein Bust wird. Das kann man halt nicht sagen, weil Quarterback ist halt sehr, sehr schwierig. Da ist auch viel in Kopfgeschichte. Wie komme ich damit klar, wenn mal mich jemand, ein großer Verteidiger der NFL sackt, komme ich damit klar, komme ich darüber hinweg oder komme ich nicht darüber hinweg? Und das ist etwas, was wir schwer beurteilen können, weil wir wirklich nur das sehen, was wir halt aus dem College kennen. Das College ist noch was anderes als NFL. Und es wird wichtig sein, dass die Teams sich selbst entscheiden, macht es Sinn, den Pick zu nehmen oder ist eher dafür sinnvoll, möglichst viel an Qualität mitzunehmen, was Christian angesprochen hat.
Alles klar. Das war's auch schon mit den ersten drei Picks. Und bevor wir jetzt eine kurze Pause machen, möchte ich euch noch ganz gerne etwas ans Herz legen, nämlich in der Nacht von Donnerstag auf Freitag ab 0.30 Uhr, da gibt's die erste Runde des NFL Drafts. Hier bei meinsportradio.de live, unter anderem mit Christian Schimmel, unserem Gast, der auch heute schon mit dabei ist. Er wird analysieren und bewerten die Picks, die Teams, die Trades, alles. Ja? Und weiter geht's natürlich auch in den nächsten Nächten. Die weiteren Runden werden ebenfalls live begleitet hier im Programm bei meinsportradio.de. Damit verabschieden wir uns mal ganz fix von euch und wir hören uns gleich wieder. Bis dann, ciao.
meinsportradio.de im Nachtprogramm. Christian Schimmel von derdraft.de verfolgt für euch live den NFL Draft 2017.
Freitag, den 28. April ab 1.30 Uhr und Samstag ab 0.30 Uhr und wieder ab 17.45 Uhr.
Sei dabei und nutze den Hashtag MSRDraft für deine Kommentare und Posts im Netz. Der NFL Draft auf meinsportradio.de im Web und in der App. Sei dein eigener Programmchef. Mit unserer neuen meinsportradio.de App wählst du jetzt zwischen allen Livestreams und Podcasts. Einfach, immer, überall. Hol dir unsere neue App für iOS und Android und bewerte sie jetzt bei Google Play und im App Store von iTunes.
Da sind wir wieder. Interception, der Football Talk. Heute mit einem kleinen Draft Special. Kurz vor dem Draft mit meiner Wenigkeit Patrick Rabin. Außerdem Sebastian Mühlenhof und Christian Schimmel von derdraft.de. Gerade eben haben wir euch schon so ein bisschen erzählt, was denn die ersten drei Picks unter Umständen ablaufen könnte. Jetzt machen wir mal weiter mit den Picks 4 bis 10. Das sind in der Reihenfolge die Jacksonville Jaguars, die Tennessee Titans, New York Jets, LA Chargers. Da ist mir gerade eben schon ein kleiner Fehler unterlaufen. Ich wollte nämlich San Diego Chargers sagen. Allerdings sind die Jungs ja Ende der letzten Saison von San Diego nach LA gezogen. Weiter geht's an der 8 mit den Carolina Panthers, anschließend kommen die Cincinnati Bengals und an 10 dann die Buffalo Bills. Damit haben wir dann auch die Top 10 abgehakt und ich würde mal sagen, wir fangen an mit der 4, Jacksonville Jaguars. Bitte Jungs, eure Einschätzung.
Also wenn ich mir nochmal die Jacksonville Jaguars angucke, was sie in der Offseason gemacht haben mit der Verpflichtung von AJ Bouye und Calais Campbell, wirklich zwei qualitativ hochwertigen Spielern, kann eigentlich nur lauten offensiv mit dem vierten Pick und zwar dann definitiv die Running Back Position, da das Duo T.Y. Hilton und Chris Ivory letztens gar nicht funktioniert hat und da würde ich ganz klar sagen, dass man Leonard Fournette nehmen muss, ist wirklich der beste Runner im Draft, wirklich mit viel, ja, mit läuft wirklich sehr, sehr gut, mit starken Hits läuft er auch wirklich durch, lässt sich davon nicht aufhalten, ist wirklich sehr explodiert, sehr explosiv so und macht enorm viele Yards auch nach gegnerischem Kontakt. Das ist auf jeden Fall ein positives Plus, was den Jacksonville Jaguars ein weiteres, ja, Piece geben kann, um endlich mal die Playoffs zu schaffen. Sie haben jetzt neuen Trainer, einen neuen GM und da muss jetzt endlich mal gucken, dass sie es hinkriegen, weil sie haben die Qualität im Kader zusammen. Wenn sie jetzt noch einen weiteren guten, qualitativen Running Back bekommen, sollten sie auf jeden Fall es endlich jetzt schaffen, die Playoffs zu erreichen, weil vom Kader her gibt es keine Ausreden mehr, dass die Saison in die Playoffs her müssen.
Also ich sag mal, vom Kader gibt es keine Ausreden mehr, zumindest in der AFC South oben mitzuspielen. Das ist jetzt, das und meiner Meinung nach die Texans, vielleicht mit Abstrichen noch die Colts, wobei die Colts kein komplettes Team haben, aber im Gegensatz zur Rest der Division haben die halt einen wirklich sehr guten Quarterback, gut, Mariota ist jetzt am Kommen. Ich bin nach wie vor, und da bin ich vermutlich konservativ geprägt, kein Fan von Running Backs in den Top 10 generell, weil das halt eine Position ist, die du noch spät findest. Also gerade die Shanahans, Mike und Kyle sind berühmt dafür geworden, dass sie irgendeinen undrafted Free Agent zu einem 1500-Yard-Rusher gemacht haben. Ja, Fournette ist ein sehr guter Spieler. Ja, ich würde den Pick vermutlich nicht bashen. Und nein, ich würde ihn vermutlich mit ziemlich sicher trotzdem nicht ziehen. Sheldon Day hat einen guten Job als Rookie gemacht auf Free Technique. Da könnte man aber trotzdem noch Jonathan Allen oder Solomon Thomas hinstellen. Ein weiterer Slot-Cornerback, ein weiterer Safety würde auf jeden Fall Sinn machen, weil ich persönlich meiner Defense nicht mit Tayshaun Gibson als Free Safety vertraue, sprich wenn Adams oder Hooker dahin droppen sollten, ist das eine Möglichkeit. Das Problem ist, dass du für Offensive Line, wo es bei denen in den letzten Jahren auch immer ein bisschen gehakt hat und nicht wirklich den Value in dem Spot hast, aber also ich kann mir gut vorstellen, dass Fournette der Pick ist. Ich glaube aber, wenn zum Beispiel Allen oder Thomas noch da sind, dass das vermutlich die zwei Spieler wären, für die ich mich eher entscheide. Und machen wir es doch einfach mal so, dass ich dann mit 5 weitermache. Die Titans haben halt auch eigentlich nur einen richtig großen Spot, den sie halt, oder zwei Spots, die sie bedienen müssen. Das ist Wide Receiver und das ist Cornerback, meiner Meinung nach. Die Cornerback-Klasse ist sehr, sehr tief. Das ist gut. Die Frage ist, ob du das Risiko mit Marshon Lattimore eingehen willst, der eben enorme Verletzungsprobleme hatte in seiner Zeit bei Ohio State. Wide Receiver gibt sehr viele gute, aber es gibt jetzt nicht den No-Brainer-Pick wie selbst wie Mike Evans vor ein paar Jahren, AJ Green oder Julio Jones. So qualitativ gut scheint keiner von denen zumindest im Rahmen der Prospects zu sein. Ich vermute, dass sie da einen Defensive Back ziehen werden. Ich glaube aber, dass der Defensive Back selber eine große Überraschung sein kann. Vielleicht sogar Kevin King von Washington. Da gibt es sehr viele Möglichkeiten, aber ich denke, dass sie jetzt wirklich im Draft die Secondary angehen werden und müssen. Und dann haben die auf jeden Fall ein Team, was nächstes Jahr um den Titel der AFC South mitspielen kann.
Also ich denke auch, du hast die beiden großen Positionen angesprochen, die Tennessee wirklich Probleme hat. Gerade jetzt natürlich darum, wenn man jetzt gesehen hat, Mariota hat sich gut entwickelt. Da braucht jetzt einfach die Möglichkeit, einen Wide Receiver dabei zu haben. Ich denke, einen guten Wide Receiver kann man auch noch in der zweiten Runde finden. Deswegen sollte man auch da die andere Position angehen. Und da gibt es halt wirklich die Fragezeichen. Es gab einige Verletzungen, dann haben sich noch, glaube ich, zwei Cornerbacks bei den Pro Days verletzt, sodass du auch nicht weißt, wie kommt sie fit, werden sie bis zu den entsprechenden Training Camps und so weiter. Muss man natürlich gucken und das Team wird wahrscheinlich am nächsten dran sein. Sie haben wahrscheinlich dann auch Austausch gehabt mit den potenziellen Picks. Wie sieht das bei dir aus, verletzungstechnisch? Wie haben sie die Medical Trainings auch dann überstanden, gerade mit Marshon Lattimore? Wenn sie sich wirklich überzeugen sein sollten, wir kriegen irgendwie Verletzungsprobleme in den Griff, dann sollten sie doch schon ziehen, da bin ich mir sicher. Aber wie gesagt, dann müssen sie sich entscheiden, müssen sie gucken, was haben wir von ihm. Sehen wir wirklich in der 100%igen Überzeugung, dass er Saison für Saison mindestens 10 Spiele spielen kann und dass er wirklich dafür sorgen kann, dass unsere, ja, unser Secondary besser wird. Und dann, wenn sie davon überzeugt sind, sollten sie ihn ziehen, weil er wirklich schon der Top-Cornerback in der Class ist. Deswegen wäre für mich der Pick 5, Marshon Lattimore für die Tennessee Titans.
So, die Jets, das ist irgendwie ganz schwierig, ne? Also das Problem ist mit den Jets, dass Todd Bowles meiner Meinung nach mindestens 6 Spiele gewinnen muss, wenn er seinen Job behalten will. Aber das, was halt jetzt auf dem Roster passiert, das klingt halt brutal nach Rebuild. Also sie haben Revis, Marshall, Geno Smith, 3/4 von der Offensive Line sind weg. Die waren ziemlich im Cap-Problem. Ich habe keine Ahnung, wie es da weitergeht. Sie bräuchten einen Edge Rusher in der 3-4, der die unfassbar starke Defensive Line so ein bisschen entlastet. Ich bin ja selber persönlich ein relativ großer Fan von Derek Barnett, der aber um den es relativ still geworden ist in den letzten Wochen. Und das ist, denke ich, schon ein Spieler, der da Sinn machen würde. Natürlich ein Cornerback würde durchaus nochmal Sinn machen. Also da gibt's viele Möglichkeiten und auch der Name Leonard Fournette, über den wir jetzt gerade bei Jacksonville schon relativ intensiv gesprochen haben, ist da ja sehr oft aufgetaucht. Ich glaube, die können in viele Richtungen gehen. Ich glaube nicht, dass sie in der ersten Runde einen Quarterback ziehen, weil das dir quasi heißt, dass du dir eingestehst, mit Christian Hackenberg letztes Jahr einen Second-Rounder einfach nach einem Jahr verbrannt zu haben. Würde mich jetzt bei den Jets nicht komplett schocken, wenn sie es so handhaben, aber es ist halt keine Art und Weise, mit Prospects rumzugehen. Zumal man bei Hackenberg wusste, dass der Jahre, 2-3 Jahre auf der Bank halt auch braucht. Ich bin gespannt. Das sind für mich eines der Teams, wo ich am wenigsten weiß, was sie dieses Jahr im Draft machen werden.
Ja, Christian, da bin ich echt bei dir. Also die Jets haben wirklich so viele Löcher, das ist unglaublich. Sie haben, ja, wir sehen, glaube ich, mit den großen Verlierern der ganzen Offseason, haben auch zu den Abgängen fast gar nichts Neues hinzugeholt, haben wirklich enorm viel verloren, und ich denke auch nicht, dass sie einen Quarterback ziehen. Das heißt, gesagt, würden sie da Christian Hackenberg einfach zu sehr diskreditieren, würden sie einfach sagen, okay, wir haben einen Fehler gemacht, und das wird dann auch viel dafür sprechen, dass man jetzt unbedingt den Rebuild machen will. Was man natürlich auch überlegen kann, ob sie dann noch offensiver gehen. Sie haben natürlich auch Wide-Receiver-Probleme, haben Brent Marshall verloren, Eric Decker ist auch noch nicht zu 100% fit, beziehungsweise da gibt es auch immer diese Frage, kann er die Saison wirklich mit 10, 12 Spielen wirklich mal durchhalten? Und dann hätte man nur noch einen Quincy Nuva und den zweiten, also die zweite Option kenne ich gar nicht mehr. Das wären die großen Probleme. Deswegen könnte man überlegen, ob man da was für die Offensive tut oder halt guckt, ob man defensiv was aufwerten kann. Natürlich Cornerback durch den Abgang Devil Revis bei der letzten Saison jetzt nicht so stark war, aber dann ist natürlich auch eine Lücke entstanden. Oder ob man wirklich darauf geht, man Edge Rusher, wir gucken da, dass wir da was wirklich vorne reinbekommen. Ich halte es wirklich für sehr, sehr schwierig, wen sie dann wirklich daneben sollen. Ich denke, so vielleicht vom Gefühl, dass sie vielleicht auf die offensive Seite des Balles gehen, aber wen dann genau, das wäre mir auch zu unsicher. Also da bin ich mir vielleicht ein weiteres für vielleicht ein Tight End, die ja auch viele gute da sind. Vielleicht dann könnte ein O.J. Howard eine interessante Option für sie sein, aber ich glaube nicht, dass sie eigentlich ein Tight End mit dem 6. Pick zieht, sondern eher dann auf wirklich Qualität gehen und dann gucken, was da mit dann liegt, wenn sie dann dran sind.
Welche Faktoren müssen denn gegeben sein, um sich als Team dafür zu entscheiden, um einen Draft-Pick zu traden? Ist das dann wirklich nur die Annahme, da könnte vielleicht noch ein Spieler sein, der für uns nützlich ist? Oder ist das dann wirklich so kurz vor dem Pick, wie es ja zum Beispiel in dem Film Draft Day so ausführlich und schön beschrieben wird, dass die Teams wirklich absehen können, sie kriegen an dem Pick den Star oder den Spieler, den sie brauchen und den sie möchten?
Die GMs und auch die Scouts der verschiedenen Mannschaften machen genau das, was wir auch machen. Sie machen Mock-Drafts, um zu gucken, welcher Spieler könnte wann an welcher Position weggehen.
Ja, was kommt so zusammen, wenn ein Trade stattfindet? Also vielleicht erstmal zum Prozess. Die Teams legen wirklich ihre Boards erst so ungefähr 1 bis 2 Wochen vor dem Draft relativ fest. Die ersten Gespräche über mögliche Trades finden in aller Regel bei der Scouting Combine statt, die jetzt dieses Jahr war sie Anfang April, aber auch schon mal im Februar dann stattfindet und wo die einfachen Happening von NFL-GMs ist und man dann natürlich auch noch die athletischen Tests und die Untersuchungen und die Interviews mit den Spielern hat. Und im Prinzip geht es einfach darum, dass die Teams natürlich auch ihre Boards haben und jedes Team hat in aller Regel ein eigenes Grading-System, wo relativ klar abzusehen ist, welchen Wert sie einem Spieler zu bemessen, und das ist auch nochmal deutlich differenzierter, als das in aller Regel die Medien dann tun. Und dann ist es ganz simpel. Es gibt Trades, die sind konstruiert von langer Hand. Wenn Spieler X an Position X da ist, dann haben sich Teams abgesprochen. Natürlich nennen sie den Spieler dann nicht, aber sie sagen dann einfach nur, wenn unser Spieler dann da ist, und dann geht es relativ schnell. Das kann aber auch spontan passieren, wenn jetzt ein Prospect unerwartet im Draft droppt. Von daher gibt es da durchaus verschiedene Möglichkeiten. Aber viele Sachen von denen, die wir dann in der ersten und auch in der zweiten Runde sehen werden, sind schon zumindest in den Köpfen der General Manager von relativ langer Hand geplant.
Sebastian, willst du noch
probieren? Ja, dem kann ich eigentlich nichts mehr hinzufügen. Ich glaube, Zinder hat es gut erklärt.
Das war die Picks 4 bis 7. Uns ist leider vorhin ein kleiner Fehler unterlaufen, tut uns wirklich leid. Die Live-Coverage des Draft Days am Freitag startet nicht um 0.30 Uhr, sondern um 1.30 Uhr. Das kurz zu eurer Info. Wir machen jetzt eine kurze Pause und gleich geht's weiter.
This is GFL Football.
Die German Football League. Jedes Wochenende live auf meinsportradio.de.
Einzigartige Augenblicke. Einmalige Momente. Unvergessene Emotionen. Andreas präsentiert das Spiel meines Lebens. Täglich 21 Uhr auf meinsportradio.de.
Hier sind wir wieder für die Picks 8 bis 10. Patrick Rebin, Sebastian Mühlenhof und Christian Schimmel.
Ja, 7 die Chargers. Kann man an der Stelle auch mal betonen, sind ja tatsächlich das Team, pathetisch würde man sagen, meines Herzens, zumindest meiner Sympathien und vermutlich auch ein bisschen mehr. Meine Tischkante hat es in der letzten Saison mehrfach gespürt, als die Chargers Spiele weggeschmissen haben. Keine Ahnung. Also ich will auf jeden Fall im Draft noch einen Cornerback, ich möchte Offensive Line bedient sehen, ich möchte Free Safety sehen, also Hooker wäre zum Beispiel ein No-Brainer, aber ich glaube halt nicht, dass der durchrutscht bis 7. Wide Receiver irgendwann auch nicht schlecht, weil Keenan Allen halt nicht gesund bleiben kann und dahinter halt du eine Menge Leute hast, die Jackson, die halt irgendwie ja ein gute Nummer 3 oder Nummer 4 Receiver sind, aber halt auch nicht mehr. Man hat jetzt in den letzten Tagen sehr viele Gerüchte um Forrest Lamb gehört. Wenn mir persönlich an 7 ein bisschen früh, auch wenn er einer der stabilsten, solidesten Picks wäre, Offensive Liner von Western Kentucky. Aber ich persönlich würde da, wie gesagt, noch gerne einen Edge Rusher oder eine Free Technik sehen, sprich Jonathan Allen oder halt Solomon Thomas. Das sind so die Spieler. Also ich hätte gerne einen von den 4 Thomas, Allen, oder einen von den beiden, Safeties, Hooker oder Allen, oder halt Solomon Thomas oder Jonathan Allen. Das wäre mein Wunsch. Ich kann aber gut sein, dass halt keiner mehr von denen da ist, und dann ziehst du vielleicht halt einen O-Liner, wenn es kein Value ist.
Ja, also ich bin dabei. Ich glaube, du hast hier wirklich die großen Needs angesprochen, die sie dort haben. Ist wirklich so die Frage. Ich denke, O-Line, es macht in dem auch keinen Sinn. Auch der Value ist einfach nicht da in der Klasse. Da macht es gar keinen Sinn zu gucken. Und vielleicht ist es auch so ein bisschen ähnlich, einfach dann zu schauen, was ist da noch da. Ich denke, defensiv muss auch ein bisschen noch was kommen. Gerade natürlich die Secondary hast du angesprochen. Da muss man dann wirklich einfach schauen, was befindet sich da noch da. Ich denke, so vom Gefühl her würde ich sagen, dass die von den 4 angesprochenen Spieler dann schon weg sein könnten. Aber es kann auch nicht sein. Es kann auch sein, dass einer da reinfällt und dann müssen sie dann entsprechend zuschlagen, wenn es wirklich Mandy Cooker ist oder Solomon Thomas oder Jonathan Allen. Dann würde ich dann auch wirklich dann zuschlagen, wenn ich Sivan und Jamal Adams. Dann geht es dann einfach darum, Qualität zu sammeln, jemanden zu holen, der vielleicht schon im ersten Jahr starten kann mitten in der Saison, vielleicht nicht direkt zu Anfang, aber dass du dann jemanden hast, den du trauen kannst, den du sagen kannst, okay, du machst deinen Job auf jeden Fall sehr, sehr gut. Wide Receiver wäre auch hier die Möglichkeit, du hast es gesagt, aber das ist auf den 7. Pick halte ich zu früh. Wie gesagt, es gibt auch Überraschungen, das kann auch passieren, dass wir dann schon früh den Wide Receiver ziehen, aber ich denke, das wäre vielleicht ein bisschen Verschwendung, wenn man sieht, was an Qualität da noch da ist, gerade im Edge Rush oder auch in der Safety Class. Also da sollte man gucken, was befindet sich danach da, und wenn es wirklich Malik Hooker oder Allen Thomas oder Adams ist, auf jeden Fall zuschlagen, nicht Chargers wäre.
Ja, und dann auch die Panthers haben irgendwie auch viele Optionen. Also Fournette hat man auch oft gehört, ist nämlich jetzt nicht das beste Scheme Fit von dem, was er im College gemacht hat. Christian McCaffrey hat man oft gehört. Das würde schon ein bisschen besser passen, auch wenn McCaffrey meiner Meinung nach nicht der Runner ist, wie es vorhin etwas. Offensive Line werden sie vermutlich gelöst haben. Sie haben auf der einen Seite Michael Ower und auf der anderen Seite haben sie Matt Khalil 30 Millionen Vertrag gegeben, den glaube ich keiner verstanden hat. Es ist irgendwie ist ganz schwierig. Man könnte sagen Cornerback, aber da haben sie auch wieder drei letztes Jahr gedraftet und das ist auch in dem Scheme nicht so die absolut wichtigste Position. Ich vermute schon, dass die Offense gehen werden. Also die Panthers dafür, dass sie letztes Jahr so eine schwache Saison haben, haben jetzt für mich nicht so wahnsinnig viele Needs. Klar, Edge Rusher ist so eine Sache, die dann vermutlich auftauchen wird, früher oder später. Aber ja, weiß ich nicht. Also ist auch schwierig, wie gesagt, die Gerüchte um Running Back waren relativ stark. Aber ich könnte mir zum Beispiel auch Derek Barnett von Tennessee da einfach vorstellen, der ein sehr guter Pass Rusher ist. Ich habe ja eben schon 2-3 Takte über den gesprochen. Ja, sind wir mal gespannt. Also Gettleman geht ja immer in sehr, zum Teil sehr undogmatische Richtung, was die Drafts von den Panthers immer sehr interessant machen.
Ja, das wird wirklich sehr interessant, da hast du auf jeden Fall recht. Denke, die großen Needs hast du schon angesprochen. Ich denke wirklich, dass es Wide Receiver deutet sich irgendwie ganz viel stark an. Ich weiß nie, ob es Fournette sein kann, aber ich kann mir auch so gut vorstellen, dass es entweder Christian McCaffrey oder auch Joe Nixon wird. Gerade vielleicht McCaffrey so als Backup, der jemand ist, der enorm explosiv ist, gute Cuts macht, aber auch sehr, sehr geduldig hinter den Verteidigern ist und auch Verteidiger wirklich gut lesen kann. Und kann halt auch ersten, zweiten und dritten Down spielen. Das heißt, wir haben sicher eine interessante Option, ihn hinter Jonathan Stewart zu haben und falls der Nick Stewart kein gutes Jahr haben sollte, ihn dann entsprechend einsetzen zu können, wenn er wirklich so spielt, wie ein College spielt. Deswegen kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, dass wirklich Running Back gehen sollte oder halt Edge Rush. Da muss man, wie gesagt, gucken, aber es sollte wirklich ganz, ganz viel auf Running Back gehen und dann wird sie dann in den nächsten Runden versuchen, ein bisschen was für den Wide Receiver zu machen. Vielleicht noch den ein oder anderen Cornerback, wenn da noch irgendwer wirklich gut qualitativ da sein sollte. Und D-Line sollte natürlich auch wieder nachgedacht werden. Da natürlich mal mit Conny Ely jemanden verloren, aber auch noch den ein oder anderen dort mit Paul Solialli. Also da sollte man wirklich gucken, dass man da guckt. Running Back und Panthers könnte ich mir wirklich ganz, ganz stark vorstellen. Also wenn wir jetzt nochmal Bengals angucken, sollten sie sich eigentlich auf jeden Fall die Offensive Line angucken. Sie haben damit Andrew Whitworth und Kevin Seidler zwei sehr, sehr wichtige Spieler verloren. Ihre beiden besten Linemen eigentlich. Aber da macht es keinen Sinn, mit dem neuen Pick sich die Offensive Line anzugucken. Das kann man später machen, zumal auch nicht so viel Talent da ist, was wir schon angesprochen hatten. In der Defensive hat man die ein oder andere Fragezeichen. Linebacker und Edge Rusher könnten eine Überlegung sein. Oder man guckt halt wirklich weit Receiver dann schon. Man hat mit AJ Green wirklich ein Top-Mann, aber dahinter fehlt so ein bisschen. Ne? Tyler Eifert hatte kein starkes Jahr jetzt letzte Saison gehabt und auch die zweite Right Receiver Option fehlt da so ein bisschen. Und ich denke, dann kann man drüber nachdenken, ob man mit dem neuen Pick Mike Williams sieht. Sehr, sehr physischer Spieler, starker Slot Receiver, jemand, der wirklich auch sehr, sehr gut ist im Catch, wenig Drops hat, großen Catch-Radius auch, das ist auf jeden Fall vom Vorteil für ihn. Und damit so ein bisschen das Gegenteil wäre von AJ Green, der ja wirklich der Speedster ist auf der Seite. Und damit könntest du ja zwei gute Optionen im Angriffsspiel haben für Andy Dalton, endlich mal wieder dafür sorgen, dass die Bengals mal wieder so ein bisschen auf den Weg zurückgekommen sind, weil jetzt die letzten zwei Offseason haben sie nichts dafür getan, um wirklich dafür zu sorgen, dass sie mal einen Run in den Playoffs machen können, sondern haben eher das Gegenteil getan und sollen sie gucken, dass sie wirklich jetzt in dem Draft wirklich mal wieder Talent dazu holen, dass sie dafür sorgen, dass sie wieder näher rankommen an die Playoffs und gerade auch natürlich in der Division, die wirklich sehr, sehr tough ist, dass sie dann noch nicht einmal nach unten fallen. Genau.
Ja, oder machst du die Bills dann noch?
Gerne, ich mache noch die Bills mit dabei. Ich hätte sonst gedacht, dass du machst. Die Bills, ja. Auch bei den Bills, denke ich, kann man sehr, sehr viel darüber argumentieren, dass man Wide Receiver gehen sollte. Die haben wirklich ihren einzigen starken Receiver, haben sie noch in Samuel Watkins. Der ist aber auch oft verletzt gewesen in den letzten Jahren. Und man hat drei verloren. Mit Robert Woods, Marquise Goodwin und Justin Hunter hat man drei Wide Receiver abgegeben. Deswegen sollte man auf jeden Fall drüber nachdenken. Wir müssen auf jeden Fall irgendwie einen Wide Receiver nehmen. Man muss wahrscheinlich dann noch ein bisschen gucken, was ist mit Sammy Watkins. Wird er wirklich wieder fit? Wenn er fit werden sollte, sollte man auch über einen Typ wie Mike Williams nachdenken, weil man dann auch Sammy Watkins einen Speedster hat für die Seite, der wirklich sehr, sehr viel zeigen kann. Deswegen sollte man wirklich gucken, physischen Slot Receiver sich zu holen. Jemand wie Mike Williams, ich habe es schon angesprochen, da sollte man auf jeden Fall mal nachdenken, ob man ihn so holen kann. Ob er dann natürlich auch zur Verfügung steht, das hängt dann natürlich davon ab, bevor er gezogen wird. Aber sollte noch da sein, sollte man auf jeden Fall drüber nachdenken, wenn man spielt ist. Not kann man nach vorne weggehen. Da hat man ja gerade in den Steve Gilmore jemanden wichtigen verloren, der jetzt zu Patriots gegangen ist, im Trade. Deswegen kann man auch drüber nachdenken, da jemand als Ersatz zu holen. Man natürlich jetzt in Mike Hyde eigentlich schon so ein bisschen so einen Ersatz hat. Da muss man, wie gesagt, gucken, was macht den.
Ja, das ist in der Tat schwierig. Ich fange mal mit den Bills einfach an. Also ich haute bei den Bills immer in der O-Line rum. Ich meine, da haben sie jetzt in den letzten Jahren ein bisschen was gedraftet. Sollte weniger ein Problem sein. Dieses unsägliche Theater um Tyrod Taylor hat sich dann zum Glück noch gelöst, weil ich tatsächlich glaube, dass das ein Spielmacher ist, mit dem du in die Playoffs kommen kannst. Auch wenn man sehr, sehr viel zu Deshaun Watson gehört hat. Hat mich persönlich ein bisschen überrascht. Aber die Bills würde ich aus dem Quarterback-Market nicht rausnehmen. Wenn O.J. Howard fällt zu den an 10, ist es vermutlich der No-Brainer. Der Tight End von Alabama. Da ist Charles Clay vielleicht keine schlechte Option, aber ja, der gewinnt hier keine Spiele in dem Spot. Ein Outside-Linebacker-Spot ist offen. Könnte man über Ruben Foster nachdenken, auch wenn der gewisse Character-Concerns hat. Oder über jemanden wie Jarrod Davis. Oder Haason Reddick vom Temple. Safety ist nach wie vor ein bisschen unterbesetzt, du hast es angesprochen, Micah Hyde ist gekommen von Green Bay, auf der anderen Seite steht jetzt Jordan Poyer. Ein interessanter Mann aus Cleveland, der seinen Draft-Status echt so ein bisschen herausgespielt hat, und der war nur ein Seventh-Rounder, vor 2 oder 3 Jahren. Wenn sie einen guten Defensive Back ziehen, beschwert sich, denke ich, in Buffalo niemand, aber ich vermute stark, dass der O.J. Howard da der erste Pick sein wird und sie dann im Laufe des Drafts nochmal, das hast du richtig angesprochen, auf Wide Receiver noch investieren. Bei den Bengals, ja, bin ich voll bei dir. Keine Ahnung, warum man Kevin Seidler hat gehen lassen. Kann ich persönlich nicht nachvollziehen. Könnte man theoretisch mit Forrest Lamb angehen. Ist eigentlich ein bisschen früh vielleicht für ihn, aber ja, man hat Andy Dalton letztes Jahr unter Druck gesehen. Das hat nicht wirklich funktioniert. Wide Receiver, gut. Sie haben letztes Jahr Boyd in der 2. Runde gezogen. Ja, also ich glaube, wir sind uns da einig, dass wir den Need sehen. Ich glaube, dass die Bengals ihn nicht sehen. Ansonsten ist es für mich immer noch ein gutes Team. Ich meine, DeMarco Pecco ist jetzt zum Broncos gegangen. Dafür hat man letztes Jahr Billings in der 4. Runde gepickt. Also der einzige Spot, der halt noch ein bisschen offen ist, ist, dass man halt mal einen disziplinierten Linebacker braucht, der möglichst mal 16 Spiele auf dem Platz steht und konstant seine Leistung abliefert und eben nicht entweder suspendiert oder verletzt ist. Von daher wäre das auch für die ein Spot, wo ein Linebacker dann gehen könnte.
Wie hoch ist denn die Chance für die Teams, vielleicht einen Glücksgriff wie beispielsweise Tom Brady irgendwann spät im Draft zu angeln? Jetzt vielleicht nicht in der letzten Runde ganz am Ende, aber sagen wir mal so ab Runde 4 oder so, 5 vielleicht, ja? Beziehungsweise, ob das vielleicht auch so ein bisschen mit Fehlscouting zusammenhängt oder wie ihr das generell einschätzt.
Ja, ganz schwierig. Ganz, 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 ganz schwierig. Ich meine, die Tatsache, dass immer Tom Brady herangezogen wird, liegt auch auf die Tatsache zugrunde, dass es eben nur sehr wenige Spielmacher gibt, die sehr spät gepickt werden. Es gibt Positionen, wo man immer wieder solche Spieler findet, insbesondere Guard, Running Back auf jeden Fall. Man kann auch noch einen guten Cornerback finden, der vielleicht athletisch stark ist, aber vielleicht im College jetzt nicht das Tape hatte. Auch den einen oder anderen Linebacker kann man da finden. Wenn man allerdings zum Beispiel auf Quarterback konkret schaut, ist es da schon extrem selten. Ich müsste jetzt ganz stark überlegen, aber meiner Meinung nach sind außerhalb der 4. Runde und Starter aktuell, beziehungsweise waren Tony Romo, der undrafted gegen Brady eben noch für die Patriots. Trevor Siemian wird jetzt um einen Starter-Spot bei den Broncos kämpfen. Tom Savage ist meiner Meinung nach ein 5. oder ein 4. Runde für die Texans gewesen. Ansonsten müsste ich jetzt in meinem Kopf sehr, sehr scramblen. In der heutigen NFL ist es schon so, dass zum einen der Need für Quarterbacks so da ist, dass dann eher dann mal früher zugeschlagen wird und zum anderen eben auch das Scouting, glaube ich, sich doch nochmal in den letzten 10 Jahren professionalisiert hat. Dass es auf der Position schwierig ist, auf anderen, wie gesagt, gibt Mike Shanahan irgendeinen Running Back, der im College nicht groß überzeugt hat und er wird ihn mit seinem Scheme zu einem 1500-Yard-Rusher machen. Da gibt es schon Möglichkeiten und Wege, aber auf Spielmacher sehe ich es persönlich schwierig.
Ja, also es ist wirklich, da muss wirklich viel, viel zusammenpassen. Also das ist wirklich ganz, ganz schwierig. Ich denke auch, gerade wegen dem Fall Tom Brady, du wirst, glaube ich, in dieser Zeit, glaube ich, kaum noch jemand also mit dem auf der Position finden, der das macht. Ne, 7-mal Super Bowl, MVP, Hall of Famer eigentlich schon ganz klar steht. Also das wirst du, glaube ich, für die Position definitiv nicht mehr finden, weil er, glaube ich, so ein bisschen dafür gesorgt hat, dieses zu schaffen, ja, irgendwie, weil so übersieht man ihn einfach. Und deswegen haben sich, glaube ich, die ja einfach ja das Scouting ein bisschen verändert gehabt. Man wird achtet viel mehr genauer drauf, was steht auch in dem Spieler, was ist in dem Kopf eines Spielers drin, weil das ist ja im Endeffekt genau das, was ja Tom Brady angezogen hat. Er wollte es allen beweisen und darauf wird auch dann viel mehr jetzt geachtet, mit diesen persönlichen Gesprächen, die die Spieler mit den Mannschaften haben, mit dem GM, mit dem Trainer haben. Und deswegen denke ich, dass gerade für den Quarterback wirklich sehr, sehr schwierig ist, dann noch jemanden zu finden, der wirklich dann mit einer Art Tom Brady-Karriere hinlegen kann, wobei das wirklich wahrscheinlich kaum einer mehr irgendjemand schaffen wird. Also das wird wirklich, glaube ich, schwer zu sein, aber es kann immer mit Sicherheit eine Überraschung geben. Also schau dir an, Malcolm Butler, undrafted Free Agent und macht ja die entscheidende Reception im Super Bowl. Jetzt nicht letztes Mal, aber beim letzten Super, also vorletzten Super Bowl-Sieg der Patriots. Also da ist mit Sicherheit immer auch Talent dabei. Es hängt dann wirklich natürlich ab vom Trainer, natürlich auch von dem Scheme, wo du halt reinkommst, ne, passt es zu dir, passt es nicht zu dir. Dann kannst du dich immer noch beweisen. Also es gibt genug Beispiele dafür, dass es funktionieren kann, aber da muss wirklich alles passen und da muss der Trainer dich vertrauen, da muss das Scheme für dich wirklich passen, da musst du fit bleiben. Da sind wirklich viele Sachen, die da passieren müssen, dass es funktionieren kann. Da muss man wirklich schon ganz viel Glück, ganz viel Vertrauen und auch viel Herz wünschen.
Das war's mit den Picks 8 bis 10 und der Frage, warum Tom Brady so früh gedraftet wurde, beziehungsweise ob es ein solches Wunder, Draft-Wunder noch einmal geben könnte. Gleich geht's weiter. Wir hören uns.
Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Kevin Scheuren hier von Starting Grid, dem Formel 1 Magazin auf meinsportradio.de. Zu jedem Rennwochenende bringen wir dir alles, was du brauchst, um bei der Königsklasse des Motorsports up to date zu sein. Vorberichte, Nachberichte, Analysen und Meinungen, das alles gibt's hier. Und wenn dir gefällt, was du hörst, dann bring Starting Grid bei iTunes auf die Pole Position. Wie das geht? Eine kleine Rezension schreiben und 5 Sterne dalassen und schon sind wir auf dem Treppchen ganz oben.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.
Ja, liebe Hörer, mein Name ist Birgit Fischer. Ich habe schon ganz viele Medaillen gewonnen im Kanu-Rennsport, im Kajakpaddeln. Und ja, ich grüße alle Hörer, die jetzt meinsportradio.de hören.
Hören, was andere denken auf meinsportradio.de.
Da sind wir wieder. Interception, der Football Talk auf meinsportradio.de mit Sebastian Mühlenhof, Christian Schimmel von derdraft.de und mir, Patrick Rebin. Jetzt haben wir schon die Picks 1 bis 10 durch und wir machen gleich weiter mit Pick 11 bis 14. 11 sind die New Orleans Saints, dann kommt der zweite Pick der Cleveland Browns in der ersten Runde, anschließend an 13 die Arizona Cardinals und an 14 die Philadelphia Eagles.
Ja, ich mach's bei den Saints mal relativ kurz. Theoretisch könnte man über einen Teil nachdenken. Ich meine, jetzt ist rausgekommen, dass die Adrian Peterson sein werden, was mich als Fit überrascht, aber bei denen sollte echt das Motto in den ersten 2 Runden sein, Best Pass Rusher oder Best Cornerback Available. Wer das dann ist, keine Ahnung, wer dann da ist. Taco Charlton, Derek Barnett auf Edge Rusher, Cornerbacks gibt es eine ganze Fülle von Spielern, die da sein könnten. Browns zweiter Pick, ich meine, Sebastian hat das wunderbar eben beim ersten Pick auch formuliert. Du hast Needs auf allen Spots. Klar könnte jetzt theoretisch ein Quarterback gehen, wenn sie einen wollen. Wir wissen, Mitchell Trubisky ist als großer Browns-Fan aufgewachsen. Keine Ahnung. Also wird man echt sehen, wer dann noch da ist. Sollten sie da keinen Quarterback ziehen wollen, würde ich behaupten, dass bis auf Defensive Line, wo sie relativ gut aufgestellt sind, zumindest in und Offensive Line, wo sie relativ gut aufgestellt sind, eigentlich fast alles denkbar ist. Also für die Browns muss es wirklich darum gehen, ähnlich wie in San Francisco, wirklich viel, viel Value in den Kader zu kriegen und stur das Board von oben nach unten zu picken und gegebenenfalls nochmal down zu traden, wenn da jetzt kein Spieler ist, der sie unbedingt überzeugt. Aber da sich genau auf eine Position festzulegen, ich glaube, das wissen die Browns selbst noch nicht, wen sie da jetzt wollen.
Ja, Christian, du hast, glaube ich, gut erklärt, Saints wirklich Defense. Da wirklich darauf ankommt, wer ist da, wer ist zur Verfügung gestellt dort. Ich fände vielleicht noch ganz spannend, vielleicht in die späteren Runden bei den Saints, vielleicht noch einen Quarterback schon mal aufzubauen für die Zukunft, weil Drew Brees ist jetzt auch nicht mehr damit der Jüngste. Das könnte man auf jeden Fall drüber nachdenken, ob man irgendwie, was ich, in der vierten, fünften, sechsten Runde irgendwie sich einen Quarterback nimmt und den man dann ein, zwei Jahre hinter der Drew Brees sitzen lässt und dass er von ihm lernen kann, wenn man davon überzeugt ist, dass er es schaffen kann. Aber auf jeden Fall sollte man sonst gucken, Defense. Ob es jetzt ein Edge-Rusher, ein Defensive Line wird oder ein Cornerback, hängt davon ab, was zur Verfügung, wem vertrauen sie mehr. Das ist dann wirklich von den vorigen Picks abhören. Und denke, Browns haben wir schon gesagt. Quarterback kann sein, kann ich mir vorstellen. Aber da wird es wirklich einfach darum zu gehen, zu gucken, was mache ich, hole ich mir wirklich den Spieler, der jetzt am besten ist, der noch voll auf dem Board ist, der am meisten Qualität hat. Und wenn sie den nehmen, dann kann es sein, dass es Quarterback ist. Es kann aber auch sein, dass es ein Running Back wird, ein D-Liner, ein Cornerback, ein Edge-Rusher, was auch immer. Also das kann alles im Rahmen der Möglichkeiten sein. Wobei ich eher dann vielleicht auf Linebacker auch gehen könnte. Das kann ich mir auch gut vorstellen, dass man vielleicht da schon darüber nachdenkt bei den Cleveland Browns. Aber da geht es wirklich einfach darum, Talent zu holen. Und dann, wer es dann wird, muss man dann, wie gesagt, dann schauen. Gucken wir mal weiter zu Pick 13. Die Arizona Cardinals, wir haben es ja schon angesprochen. Cardinals. Was soll man dazu noch sagen? Also da denke ich auch, dass man vielleicht drüber nachdenken sollte, so in der dritten, vierten Runde sich mal einen Quarterback zu nehmen. Auch Carson Palmer ist nicht mehr mit der Jüngste. Hat auch einige jetzt letzte Saison nicht so stark gespielt gehabt. Hat auch wenig Unterstützung gehabt von seinen Wide Receivern. Das könnte eventuell auch eine Option sein. Könnte man auch drüber nachdenken, ob man einen Wide Receiver zieht dort. Aber ansonsten aber auch in der Defensive wird er des Balls. Man hat dort einige Spieler verloren mit Calais Campbell, Tony Jefferson, einige wichtige Spieler dort. Deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass sie sich so ein bisschen die Secondary angucken, Cornerback oder Safety, wer auch dann immer zur Verfügung stehen mag, kann auf jeden Fall eine Option für sie sein. Aber ich denke, das sollte so ein bisschen, können sie auch noch zur Not in der zweiten Runde machen. Aber also irgendwie das Gefühl sagt mir, die Cardinals gucken in der ersten Runde auf die defensive Seite des Balles.
Ja, bin ich dabei. Ich meine, man hat ja auch durchaus, sie haben ja sehr offensiv kommuniziert, dass sie tatsächlich den Nachfolger von Palmer auch suchen, was mich in der Deutlichkeit überrascht hat, aber durchaus Sinn macht. Man hatte öfter mal den Namen Patrick Mahomes gelesen, bin ich mal gespannt. Würde mich nicht schocken, ansonsten hast du das, denke ich, richtig analysiert. Zum Eagles gehen an 14. Ich habe einen Chargers-Bias und deswegen habe ich auch noch einen Matthews-Bias. Das heißt, ich glaube, dass sie größere Needs als Running Back haben, auch wenn Matthews leider mit vielen Verletzungen sich immer die herumgekämpft hat. Tatsächlich bin ich bei den Eagles so drauf, dass ich sage, best defensive back available. Da sind sie letztes Jahr so oft verbrannt worden und dann in der zweiten und dritten Runde noch Help auf Wide Receiver. Da haben sie jetzt in der Free Agency auch schon sich vernünftig verstärkt, auch wenn das effektiv beides nur One-Year-Deals sind. Trotzdem, also Pass-Defense und vor allen Dingen Defensive Backfield ist dann ja dann meine erste Option und ja, dann muss man dann sehen, wo und wie halt Value liegt. Aber ich würde vermutlich auch da eher in die Defense investieren.
Ja, ich glaube auch. Also da bin ich mal wieder einig. Also sind so weit einiges dann einig. Aber es ist schon mal gut, dass wir dasselbe Ideen haben. Man muss wirklich da gucken. Also denke ich, Wide Receiver haben sie wirklich mit Alshon Jeffery und Tavis Smith zwei gute Optionen auf jeden Fall dabei, die auch die Carson Wentz helfen werden jetzt in der nächsten Saison. Und dann sollte man wirklich gucken, dass man in der Cornerback was tut. Dass man dort einige Spieler findet für die Secondary, um dort aufzuwerten. Zumal man ja noch zwei Abgänge hatte, mit Nolan Carroll und Leonis McKelvey, die man gecuttet hat. Deswegen sollte man da, dass man auf jeden Fall dort Blue-Chill-Teile findet, was dann zur Verfügung stehen wird. Das wird natürlich davon abhängig, was wird vorher gezogen, was ist noch zur Verfügung. Aber ich denke, aufgrund der Tiefe auch der Cornerback-Class sollte auf jeden Fall jemand mit dabei sein, der auf jeden Fall die Cornerbacks der Eagles helfen kann.
Ganz kurz möchte ich nun am Ende noch auf den Pick 15 und Pick 16 zurückkommen. Das sind die Indianapolis Colts und die Baltimore Ravens. Dann haben wir auch schon die erste Hälfte des Draftes bzw. der ersten Draftrunde abgeschlossen. Sebastian, Christian, was sind eure Tipps Indianapolis und Baltimore?
Wenn es okay ist, Christian, fange ich jetzt wieder an.
Gerne, bitte.
Colts, denke ich, ist ein Dauerthema jetzt in den letzten Jahren gewesen, ist die Defense. Da muss man sich wieder gucken, dass man da auch wieder was tut. Man kann natürlich überlegen, dass man gerade was, vielleicht sich einen Nose-Tackle holt, um gegen den Run besser zu werden. Man kann auch natürlich sich einen Edge-Rusher überlegen. Einfach dann gucken, was ist da noch da, was ist verfügbar zu der Position. Das denke ich, das sollte das Wichtigste sein. Auch ein Cornerback oder ein Linebacker kann auch sehr, sehr viel Sinn machen. Sollte sie auch drüber nachdenken, in den späteren Runden sich einen Running Back zu holen. weil Frank Gore ist schon älter, hat zwar immer noch eine super Saison jetzt letzte Saison gehabt, aber er ist halt der Einzige in dem Team. Und da muss mit Sicherheit noch was kommen. Deswegen denke ich, dass man dort bei den Colts drüber nachdenken sollte. Erst Defense und dann vielleicht noch ein Running Back, vielleicht noch ein Right Receiver, muss man überlegen, aber dass man dort gucken sollte, dass man da irgendwie ein bisschen Verstärkung kriegt. Dann die Baltimore Ravens mit 16 einen Pick später, haben auch viele Abgänge gehabt jetzt in der Offseason. Auch da ist Right Receiver ein Need. Natürlich, sie haben Steve Smith verloren. Der ist ja jetzt Experte bei NFL. Und Kamar Aiken ist zu den Colts gegangen, also hat dadurch einige Abgänge zu verzeichnen gehabt in der im Wide Receiver Corps. Da kann man drüber nachdenken, ob man sich jemanden holt, um dort den Wide Receiver Corps zu verstärken. Aber auch O-Line ist auf jeden Fall nicht, da muss man auch mehr tun, um Joe Flacco zu schützen. Und Pass Rush und Cornerback sollte man auch im Auge behalten. Das heißt, O-Line vielleicht eher nicht in der ersten Runde, aber Pass Rush, Cornerback kann man drüber nachdenken, je nachdem, was zur Verfügung steht, oder halt Wide Receiver, zum Beispiel Corey Davis.
Vielleicht könnte man die Line noch ergänzen. Ich meine, sie haben jetzt Florida State Defensive Tackle zu den Eagles getradet. Sekunde. Mit den anderen Needs bist du da natürlich schon völlig richtig, was die Ravens betrifft. Ich bin gespannt, ob da noch im Laufe des Drafts ein Possession Wide Receiver kommt, weil sie sehr viel Speed auf Wide Receiver haben, aber eben wenige Leute, die dir über 8 bis 10 Yards eine ganz vernünftige Anspielstation geben. Timmy Jernigan natürlich, der ehemals, ich glaube, Second Round Pick von den Baltimore Ravens. Was die Colts betrifft, ich weiß jetzt nicht, wie es euch beiden geht. Ich bin persönlich sehr traurig, dass Ryan Grigson nicht mehr da ist, weil die Free Agency war mit ihm immer unterhaltsamer als ohne ihn in Indianapolis. Ich vermute, der eine oder andere Colts-Fan hat da eher aufgeatmet und auch da Defense, denke ich, hat auf jeden Fall Priorität. Edge Rusher ist auf jeden Fall eine Sache, die angegangen werden sollte. Offensive Line, du hast es angesprochen. Wäre mal schön, wenn Andrew Luck eine Saison verletzungsfrei spielen könnte. Und dann, denke ich, könnten die Colts auch relativ schnell wieder ein Contender sein, ne, wenn du so einen Quarterback hast. Und wie gesagt, der neue General Manager Chris Ballard, der aus Kansas City gekommen ist, macht da einen sehr, sehr guten Eindruck. Und ich bin wirklich gespannt. Ich habe in den letzten Jahren bei den Colts Picks prinzipiell immer daneben gelegen, weil sie andere Sachen gemacht haben, als ich gedacht habe. Wenn ich mir die Moves in der Free Agency anschaue, ist da doch, ja, ein etwas anderer Blick auf die Dinge eingekehrt. Und ich bin wirklich gespannt, was Chris Ballard mit seinem ersten Draft in Indianapolis dann machen wird.
Alles klar, dann war's das auch schon. Ich sage herzlichen Dank an Christian Schimmel von derdraft.de und natürlich an Sebastian Mühlenhof, meinen wackeren Mitstreiter hier bei Interception, der Football Talk auf meinsportradio.de. Falls ihr noch weitere Informationen zum Draft lesen wollt und benötigt, derdraft.de kann ich euch da nur ans Herz legen. Die Jungs machen da echt einen Top-Job. Natürlich ist es extrem schwer, gerade diese Mock-Drafts ab einem bestimmten Punkt weiterzuführen, ohne ins Unendliche zu kommen, sage ich mal. Und ganz am Ende möchte ich euch nun noch etwas ans Herz legen. Vorhin habe ich schon erwähnt, Live-Draft hier bei meinsportradio.de. Freitag ab 1.30 Uhr und sonst die weiteren Tage ebenfalls, wie sie angesetzt sind. Außerdem haben wir am Samstag, den 29.04. ab 14 Uhr noch Baseball live bei meinsportradio.de mit den Haar Disciples gegen Mainz Athletics. Damit möchten wir gern schließen. Wir bedanken uns bei euch fürs Zuhören und sagen bis bald. Wir hoffen, euer Team draftet soweit gut und wünschen euch noch einen schönen Tag. Macht's gut. Ciao, ciao.
Hören, was andere denken. meinsportradio.de. Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog. dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Ist was, Doc? Mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.